und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Kultur in Wort, dem Kunstpodcast aus dem Norden. Mein Name ist Bettina Winkler-Marzen. Ich bin Kunsthistorikerin, Autorin, Kulturredakteurin, Galeristin und ich betreibe diesen Podcast, um dich mitzunehmen bei meinen Begegnungen in Norddeutschlands Kreativszene. Jedes Frühjahr über den Internationalen Frauentag hinweg präsentiert die Galerie Elf in Itzehoe Kunst und Kultur ausschließlich von Frauen. 2023 habe ich für diese Schau Doris Waschk-Balz und Sonja Kocczula zusammen ausgestellt. Terrakotta-Plastiken und Bronze-Unikate sowie großformatige Bilder. Ein Abenteuer nicht nur für die Künstlerinnen. Im Interview zur Ausstellungseröffnung habe ich Doris Waschk-Balz und Sonja Kocczula vorgestellt. Erstere kenne ich durch ihre zahlreichen Arbeiten im öffentlichen Raum in Hamburg, aber auch in ganz Norddeutschland. Auf etlichen Plätzen befinden sich realistische Figuren, die auf Stühlen sitzen, durch Türen gehen oder sonst irgendwie in einem definierten Raum angeordnet sind. Irgendwann habe ich Doris Waschk-Balz einfach angerufen und ihr dann meine Idee einer Ausstellung ihrer Werke vorgeschlagen. Sonja Kocczula habe ich über die Social-Media-Kanäle kennengelernt. Glücklicherweise arbeitet sie seit ein paar Jahren in Hamburg, so war schnell ein Besuch abgemacht. Sonjas Bilder sind abstrakt und oft in Schwarz-Weiß gehalten. Spannend ist dieser Moment, wo nicht klar ist, ist das jetzt Weiß auf Schwarz oder Schwarz auf Weiß? Die definierte positive Form und die negative drumherum hat Sonja dieselbe Wichtigkeit zugeordnet. Ihre Motive erinnern ein wenig an Faszien oder Muskelstränge oder auf kleineren Formaten, schwelgend in Tiefrot oder Petrolgrün, an amorphe Gebilde mit spröder Oberfläche und feinen farbigen Linienzügen. Es sind Bilder, die wunderbar zu den nur zart eingefärbten Terrakotta-Figuren und den schwarzen Bronzen von Doris Waschk-Balz passen. Im folgenden Interview erzählen beide Künstlerinnen von ihrer Ausbildung, ihrer Arbeitsweise und von dem, was sie aktuell beschäftigt. So nun aber ran an die Kunst von Doris Waschk-Balz und Sonja Kocczula. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie und euch heute ganz herzlich in diesen schönen Räumen. Ich starte wieder ins neue Jahr. Ich habe ja im Januar wieder Winterpause gehabt, das war sehr schön, aber ich bin auch froh, dass ich mal wieder hier bin. Diese Ausstellung Augenstimmen ermöglicht in diesem Jahr das Zusammenspiel zweier Künstlerinnen, die sich heute das erste Mal begegnet sind. Abenteuer. Die eine, Doris Waschk-Balz, wurde kürzlich 80 Jahre alt. Vielen Kulturaffinen sind ihre großen Bronzen im öffentlichen Raum, gerade in Hamburg, sicher bekannt. Die andere, Sonja Kocczula, ist ein bisschen mehr als halb so alt, habe ich mal ausgerechnet, und hat vor ein paar Jahren in Hamburg ein schönes Atelier gefunden, in dem ihre auch gerne großen Bilder entstehen. Beide sind heute zur Eröffnung gekommen und werden meine Fragen und vielleicht abschließend auch Fragen aus dem Publikum gerne beantworten. Ich freue mich auf unser Gespräch und bitte begrüßen Sie mit mir Doris Waschk-Balz und Sonja Kocczula hier in der Galerie 11. Frau Waschk-Balz, Sie sind verheiratet mit dem Zeichner und Bildillustrator, wer lacht da? Ist das doof, dass ich damit anfange? Nein, Also nochmal, Sie sind verheiratet mit dem Zeichner und Illustrator Klaus Waschk,
ja,
in Hamburg. Er hat, glaube ich, auch an der HAW?
Er hat an der HAW unterrichtet, ja. Dekan da, und von daher kennen ihn relativ viele junge Künstler und Zeichner.
Und mitteljunge, glaube ich, auch, ne?
Auch, ja.
Wenn Sie beide in Ihrem Haus sitzen, können Sie durchs Fenster gucken und auf die Elbe sehen. Das ist ein wunderschöner Blick auf die Elbe. Seit wann wohnen Sie in diesem Haus?
In dem Haus wohnen wir seit 1974 und ich habe schon vorher in einem anderen Haus in Övelgönne gewohnt. Ich bin 64 nach Hamburg gekommen und habe dort eine kleine Kammer unterm Dach gefunden und da haben wir uns dann so allmählich durchgewohnt.
Wunderbar. Wunderbar. Liebe Sonja,
Du bist erst vor ein paar Jahren nach Hamburg gekommen. Dein Atelier liegt recht abgeschieden im Innenhof einer neuen Gebäudeanlage. Ist, glaube ich, relativ neu. Auch du kannst aufs Wasser gucken.
Ja, das stimmt.
Was ist das für ein Kanal unter deinem Fenster?
Das ist der Feringkanal, der sogenannte Kulturkanal. Also mein Atelier ist in Hamburg-Wilhelmsburg auf der Elbinsel. Und im Zuge der internationalen Bauausstellung 2013 wurde da ja ziemlich viel gemacht und getan und so. Und unter anderem wurde unser Atelierhaus 23 am Feringkanal sehr umfangreich saniert und energetisch aufbereitet und so weiter. Und jetzt sind wir da, ich würde sagen, an die 70 Künstlerinnen und Künstler, die dort arbeiten. Ja, wunderbar mit einem Blick aufs Wasser. Das ist wirklich herrlich. Ja.
Du hast gerade die Gemeinschaft erwähnt. Das wäre nämlich meine zweite Frage gewesen. Mhm. Es gibt immer mal Aktionswochenenden, wo ihr die Ateliers aufmacht. Mhm. Wie kann man das finden? Wie oft findet sowas statt? Also im Internet dann? Wie heißt das?
Also das letzte Mal hatten wir im September geöffnet. Und zwar im Rahmen der Ateliertage Wilhelmsburg. Das war, glaube ich, sogar gekoppelt mit den Ateliertagen in der Innenstadt. Bin ich ganz sicher. Aber das ist ja immer, in Hamburg gibt es ja so nach Stadtteilen unterschiedlich aufgeteilt in so offene Ateliers. Und da machen wir auch immer mit. Und das kann man da im Internet finden. Also das nächste Mal ist wieder im September 2023.
Oha. Ja, gut.
Ja, genau.
Okay. Frau Waschbalz, Ihr Atelier befindet sich in einem recht großen Gebäude im Ottensen. Ist das richtig? Im ersten Stock.
Ja, das ist schwierig.
Das ist ein bisschen schwieriger, genau. Dieser Raum, wie groß mag der sein? 60 Quadratmeter vielleicht? 60. Es ist also viel Platz und es ist auch eine schöne hohe Decke. Aber es ist eben auch viel, was da steht. Viele Objekte, also von fingergroßen Figuren, die so in Regalen stehen oder auf Fensterbrettern. Oder eben auch bis zu fast lebensgroßen Körpern aus Ton. Wie oft sind Sie in Ihrem Atelier zurzeit?
Unregelmäßig, nicht mehr jeden Tag. Ich versuche so oft ich kann hinzugehen, aber es ist nicht mehr so, dass ich von morgens bis abends am aktiv arbeiten bin. Aber ich bin viel dort, zeichne mehr, als dass ich jetzt Riesenplastiken machen würde.
Aber mehrfach die Woche dann schon?
Ja.
Sie erzählten jetzt, als wir die letzten Wochen gesprochen haben, dass Sie gerade an Aufträgen sitzen. Woran arbeiten Sie zurzeit?
Also der Auftrag, den ich im Moment habe oder den ich jetzt gerade abschließen will, war ein Porträtrelief für ein Stifter-Ehepaar, die für die Michaeliskirche ganz furchtbar viel Geld gestiftet haben, für die Sanierung, für die Orgel und so weiter. Inzwischen leben sie beide nicht mehr, aber man hat ein neu eingerichtetes Besucherzentrum nach ihnen benannt und dachte dann, da müssen wir von denen nun auch ein Relief dahin hängen.
Wie groß sind die? Könnt ihr sie gut verstehen da hinten? Ach, wunderbar. Also wie groß sind die bitte? Also wir müssen uns ein bisschen mehr anstrengen.
Die Köpfe der Porträts sind lebensgroß ungefähr auf einer Platte von 50 mal 70 Zentimetern. Ein Doppelporträt. Bisschen schwierig, weil die beiden nicht mehr leben, aber es viele Leute gibt, die sie kannten. Und da stochert man so ein bisschen, hilft sich mit Fotos, die eher zufällig sind. Und wenn dann die Leute kommen, die sie kannten und sagen, oh, die Ohren waren aber nicht so groß und die Nase und sie war doch so eine feine Frau und so, jetzt sieht sie wie eine Hausfrau. Oh. Dann muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich das nicht zu sehr...
Weil wenn das in Bronze ist, ist es zu spät. Ne?
Ja, da kann man nichts mehr machen.
Ja.
Es ist halt für viele ungewohnt, eine künstlerische Handschrift oder sowas zu lesen und nicht verletzt zu sein, wenn die zum Beispiel im Gesicht und die Hautoberfläche nicht ganz zu ist, sondern wenn die ein bisschen löcherig ist, weil man so gearbeitet hat. Das sehen wir selber oft gar nicht mehr, aber für den Betrachter, der es nicht gewohnt ist, ist es erstmal ein bisschen fremd, sagen wir mal. Das ist jetzt gegossen und wird irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen dort angebracht.
Wunderbar. Sie haben ja auch erzählt, das finde ich also gerade für uns, die wir zum Großteil aus der Region Itzehoe kommen, Sie haben auch mit Itzehoe zu tun gehabt. Das ist aber ein bisschen her schon, ne?
Das ist lange her, aber hier Besucherinnen kannten das sogar oder haben sich kundig gemacht. Es war eine Medaille, eine Ehrenmedaille, die die Stadt Itzehoe verleiht für Verdienste um Kunst und Kultur. Und das war eine Medaille mit dem Porträt von Wenzel Hablik. Es gibt noch zwei, drei andere, ich weiß gar nicht mehr, wie viele, einen für Literatur, einen für Musik.
Mhm. Und wissen Sie das, Professor Teibke?
Wie viel? Wir haben vorhin gerade darüber gesprochen. Ich denke, das aus Erinnerung.
Also es ist bestimmt mindestens 30 Jahre her, müsste man bei der Stadt mal nachfragen.
Ah ja, oha, ja gut. Wenn wir jetzt ganz an Ihren Anfang gehen. Sie sind gebürtige Berlinerin.
Ja.
In was für eine Familie sind Sie hineingeboren?
In eine sehr durchwachsene, von Nord bis Süd, von Bremer Kaufmannsfamilie bis schwäbisches Pfarrhaus, von den Großeltern her. Und mein Vater war Bildhauer, war Schüler meines Großvaters, der auch Bildhauer war in Berlin an der Hochschule. Und der Großvater war verheiratet mit einer Frau aus Bremen, die Malerin war, die in Worpswede gemalt hat und mehr aus der Ecke kommt. Ja, eine Familie, in der viel, viel kreativ gearbeitet wurde, wie man so schön sagt.
Das heißt, also, Ihr Berufswunsch war von vornherein klar oder gab es da Unsicherheiten?
Nee, der war nicht klar. Ich meine, es war immer allen selbstverständlich, dass ich zeichnen konnte und dass du bist ja begabt und das ist ja gar kein Wunder. Aber ob ich das nun wirklich zum Beruf mache und mein Leben damit verbringe, das war gar nicht klar. Ich habe zuerst überlegt, ob ich Kunsterzieherei mache oder Architektur oder sowas, aber es hat sich so allmählich dann rausgestellt.
Und dann irgendwann hatten Sie den Mut und haben in Stuttgart angefangen zu studieren?
Ich habe ganz brav Abitur gemacht und habe mich dann in Stuttgart an der Akademie gemeldet, habe meine Arbeiten gezeigt und wollte eigentlich gleich in die Bildhauerklasse. Da wurde aber in dem Jahr keiner aufgenommen und die Dozenten waren auch gar nicht erreichbar und bin ich erst mal in der Keramikklasse gelandet. Das war insofern ganz gut, als ich da dann doch mehr vom Terrakotta und Brennen und Ton bearbeiten und so weiter gelernt hat. Und es war auch ganz spannend, weil man sich dort sehr intensiv mit Formen und Formgebung beschäftigt hat. Also man hat zum Beispiel ein Semester lang ein Thema gehabt, die Kugelvase, und dann wurde heiß diskutiert, ob der Höhepunkt der Kurve weiter oben oder weiter unten sitzt, ob der Hals schmaler oder dünner oder. Und das war für mich interessant, weil ich eigentlich diese ganzen formalen Kriterien für mich nicht so gedacht und auch nicht gelernt habe. Ich habe modelliert und Sachen gemacht, aber mehr spontan. Und das fand ich schon spannend, dass man eben auch hart an Formen arbeiten kann. Aber es war mir dann nach 2-3 Semestern doch zu langweilig, nicht, aber ich wollte dann doch in die Bildhauerei gehen und andere Themen bearbeiten.
Und Sie sind, es ist ja unfassbar, kann das sein, 1964 dann nach Hamburg gegangen?
Ja.
Da bin ich geboren. Heidewitzka nochmal, das ist ja ganz schön lange her. Und da sind Sie nämlich, das ist wieder für mich ein alter Bekannter, bei Gustav Seitz gewesen?
Da bin ich zu Gustav Seitz gegangen, das interessierte mich, weil Gustav Seitz auch ein Schüler meines Großvaters, Wilhelm Gerstl, in Berlin war und ein Studienkollege meines Vaters. Mein Vater ist im Krieg gefallen und ich habe ihn persönlich nicht kennengelernt, kannte aber seine Sachen natürlich, die bei uns rumstanden, und ich fand es interessant, von einer ganz anderen als der familiären Seite her jetzt nochmal mit den Sachen in Berührung zu kommen und was zu hören und zu erfahren.
Gustav Seitz hat ja auch, wenn man so will, eher realistisch gearbeitet, und man fängt ja im Studium auch mit Naturstudien, also mit Realismus, mit Wirklichkeitsdarstellung an. Sind Sie nicht vielleicht doch irgendwann mal vom realistischen Pfad abgekommen? Denn alles das, was hier ist, ist ja schon im Motiv absolut erkennbar.
Richtig davon abgekommen bin ich nicht. Ich habe natürlich Versuche angestellt oder ich habe versucht, Dinge zu kombinieren. Oder es reizt mich natürlich auch, das Figurative mit architektonischen und geometrischen Formen zu kombinieren. Aber ich bin nie ganz abstrakt geworden. Ich meine, es gibt bei mir, ich weiß nicht, ob Sie im Atelier gesehen haben, es gibt Reliefs, wo ich mich mit Strukturen von Städten in der Landschaft und solche Sachen bewege, aber abstrakt ist es nicht. Es hat also immer einen Hintergrund. Aber als wir bei Seitz studierten, war eigentlich das Studium von Akt und Figur gerade gar nicht aktuell. Nicht? Das war die Zeit, als man nach der gesellschaftlichen Relevanz fragte und eigentlich eher in Richtung Installation und Fluxus und Happening und ich weiß nicht, was alles passiert wurde. Und wir wurden als Studenten, die immer noch brav Akt zeichneten und Akt modellierten, ein bisschen belächelt. damals, das waren 68er Jahre, nicht? Da passierte natürlich viel mit Studentenunruhen und auch in der Akademie wurde viel diskutiert und
ja.
gemacht.
Sonja. Auch dich möchte ich gerne zu deiner Kindheit befragen. In welcher Familiensituation bist du groß geworden?
Ich bin die Älteste von zwei Kindern meiner Eltern und mein Vater war ganz klassisch Arbeiter. Also der hat damals, heute finde ich das auch wirklich sehr interessant, der hat damals mit 15 eine Schriftsetzerlehre bei der Neuen Osnabrücker Zeitung angefangen und hat tatsächlich noch so dieses ganz alte, im ganz alten Stil, also Bleisatz gelernt und er hat auch noch mit Lithografiesteinen und so hantiert in seiner Ausbildung und ist da geblieben, bis er jetzt in Rente gegangen ist. Also genau, ganz normale Familie, würde ich mal sagen.
Das heißt, es gibt keine künstlerischen Vorbilder irgendwie? Das heißt, du bist da...
Also ich bin da tatsächlich relativ solitär. Also es gibt noch irgendwo einen Cousin, der anscheinend in Spanien als Maler erfolgreich ist oder gewesen ist, aber keiner hat da mehr so richtig Kontakt. Nee, ich bin wirklich die Einzige in dem Sinne, aber ich habe immer schon auch als Kind viel gezeichnet und gemalt und das wahnsinnig gerne und mit ganz viel Ausdauer betrieben, sodass das für mich auch relativ schnell klar war, als ich Abitur gemacht habe, so in die Richtung, ich habe immer da Kunst, also ich hatte keinen Kunstleistungskurs, weil es den leider bei uns nicht gab, aber ich habe dann dennoch Abitur in Kunst gemacht und hatte einen ganz tollen Kunstlehrer, also das ist so wirklich auch ein bisschen klassisch, wie man sich das vorstellt, der damals in Münster an der Hochschule für Künste seinen Meisterschüler machte nebenher, ein bisschen unterrichtet hat und der hat mich damals sehr unterstützt und ich würde sagen, wenn der nicht gewesen wäre, dann hätte ich mir das möglicherweise damals nicht zugetraut. Mhm. Also ich habe auch heute noch Kontakt mit ihm, das ist ganz schön. Also,
und du hast aber in Osnabrück Kunst studiert, aber auch Literaturwissenschaften. Was war denn dein Berufsziel?
Das war damals für mich, war das...
Machen, was dir liegt.
Ja, also tatsächlich. Ich habe so ein bisschen rebelliert, glaube ich, damals. Und ich wollte einfach studieren, worauf ich Lust hatte. Und ich hatte tolle Eltern, die mir das ermöglicht und erlaubt haben. Also die mich wirklich haben machen lassen und anscheinend vertraut haben darauf, dass das Kind seinen Weg schon macht. Und ich habe viel gelesen, tue ich auch immer noch heute, und ich wollte damals einfach mich mit Literatur befassen und habe mich deswegen für ein Magisterstudium Kunst und Literaturwissenschaften in Osnabrück eingeschrieben.
Du bist dann laut Biografie seit 2003 freischaffende Künstlerin.
Ja.
Und hast auch schon mehrfach, das habe ich jetzt erst gesehen, im Land schon ausgestellt. Weil auf der Nordart 2008 unter anderem.
Ach so, ja.
Das stimmt. Also und ja, auch, guck mal, bist auch schon ein bisschen näher dran gewesen hier. Ja, ja. Wie hat sich der Erfolg entwickelt? Also gerade der Beginn einer Karriere, zumal einer künstlerischen Karriere, ist sicherlich am Anfang echt schwer, oder?
Ja, also das ist aber auch so ein bisschen, hat sich tatsächlich entwickelt. Ich habe im Studium dann irgendwann angefangen, so Richtung Ende des Studiums auch Ausstellungen zu machen, auch mit anderen, mit Kommilitonen und Kommilitoninnen. Und dann habe ich irgendwann auf einer dieser Ausstellungen in Holland, damals in den Niederlanden, habe ich einen Sammler kennengelernt, der damals in der Ecke da Münsterland und so sehr viel gemacht hat. Und der hat mich unterstützt. Der hat damals mir einige Kontakte vermittelt. Da war ich ja halt Anfang 20. Und das ist natürlich dann eine Zeit, in der das gut tut. Also ne, in der das einfach viele Wege bereitet. Und so war ich so ein bisschen unverhofft und ungeplant, war ich plötzlich, hatte ich einen Galeristen, den ersten, noch während des Studiums. Und dann ging das immer so weiter. Dann war ich viel im Ausland, habe da ausgestellt auch, habe unheimlich viele Leute kennengelernt, ein großes Netzwerk entwickelt.
Ja. Du hast tatsächlich auch im Studium, ich sag mal, Naturstudien, also klassische Ausbildung gemacht. Wie schnell hat das dann funktioniert, dass du jetzt zu diesem deinem Stil, dem jetzigen Stil, den wir hier sehen, gefunden hast?
Ja, also ich habe tatsächlich in Osnabrück studiert, weil ich genau das auch machen wollte. Also ich wollte wirklich von der Pike auf nochmal lernen, auch wie ist das eigentlich, wie zeichne ich ein Gesicht und wie zeichne ich eine Figur und so. Na, also genau, und von daher war das, was ich da wirklich gepaukt habe im Zeichensaal. Und Richtung Ende Also nach einigen Jahren habe ich dann, klar, stellt man sich irgendwie neue Herausforderungen oder selber neue Fragen. Und dann habe ich angefangen, aus diesen hauptsächlich Figurstudien, die ich damals gemacht habe, zu abstrahieren. Das erkennt man da jetzt nicht mehr in diesen Bildern. Also bitte nicht danach suchen, wo da irgendwo noch eine menschliche Figur zu finden ist. Ja, aber so ist das, hat sich das dann entwickelt, mein Interesse hin zu, das ging über so Schattenformationen und Zeichen, die mich, ja, dunkle Zeichen vor hellem Grund, die mich eigentlich bis heute auch noch faszinieren und immer wieder beschäftigen.
Frau Waschbalz, ich möchte mit Ihnen beispielhaft für die ganzen Kunstwerke im öffentlichen Raum reden über diesen Ottenser Torbogen, den ganz viele in der Nähe vom Bahnhof Altona ja kennen. Wer es nicht kennt, das sind zwei Figuren aus Bronze. Eine alte Frau sitzt auf dem Stuhl und eine jüngere geht neben ihr durch eine Tür und ja, geht aber raus sozusagen. Sie haben mir gesagt, dass Sie natürlich sich die Dynamiken oder auch die Situation auf diesem Platz angeguckt haben und diese Konzeption fließt dann mit ein. Können Sie einmal dazu was erzählen?
Also das ist normalerweise, wenn man zu so einem, das war ein Wettbewerb, eingeladener Wettbewerb, man wird aufgefordert, für eine bestimmte räumliche Situation einen Entwurf zu machen. Es gibt einen finanzielle Obergrenze, was es kosten darf, und es gibt, naja, die Vorgaben, dass es funktionieren muss, es soll identitätsstiftend sein und ich weiß nicht, was man sich alles vorstellt. Also normalerweise denke ich, wenn ich vor so einer Aufgabe stehe, ich muss gucken, was ist das für ein Ort, was passiert da, wie bewegen sich die Menschen, was hat er für eine Funktion, wie ist die Architektur drumherum, was sind räumliche Vorgaben, was ist inhaltlich da.
Und was haben Sie vorgefunden?
Ich habe vorgefunden einen Ort, den ich selber fast täglich besucht habe, weil ich nahe dieses Stadtteils wohnte. Insofern fand ich es auch besonders spannend. Und das war damals in Ottensen eine Situation, wo der Stadtteil so ein bisschen im Umbruch war. Ottensen war Sanierungsgebiet, es waren besetzte Häuser, es gab Pläne, da eine Zufahrtstrasse für die Autobahn durchzubrechen, den Altonaer Bahnhof abzureißen. Es war also alles kritisch und im Umbruch und umstritten und so weiter. Und ich wollte irgendwie die Situation erfassen. Für mich war das so, dass ich als damals junge Frau da eher durchrannte. Ich musste einkaufen, ich hatte ein Kind, ich war immer in Bewegung. Und es gab aber diesen Bestand, ist natürlich gemein gesagt, aber es waren viele alte Leute, die dort wohnten und die saßen eher ruhig da und guckten dem Treiben zu. Und das wollte ich ein bisschen einfangen, damit die Menschen, die da gehen, sich vielleicht damit identifizieren können oder eigene Erfahrungen oder Befindlichkeiten da drin wiederfinden, ohne dass ich jetzt eine bestimmte Geschichte erzähle. Also ich möchte den Leuten nicht vorgeben, was sie da jetzt drin sehen sollen und was ich gedacht habe. Ich möchte eigentlich nur einen Denkanstoß geben. Und das funktioniert komischerweise sogar, wenn man realistische Figuren macht. Für mich spannend war, dass ich kriege ja sonst nicht immer mit, was mit den Sachen passiert, die irgendwo aufgestellt wurden, aber da war ich nun wirklich öfter dort und die Leute erzählten mir, wie sie das sehen und was sie drin sehen, und das war sehr unterschiedlich und das war, je nachdem wer es war, oft auch sehr spannend, weil das viel über die Person aussagte, die das betrachtet hat, nicht? Was sie in dieser Geschichte sehen. Es war von mir eigentlich nur ein architektonisches Element, dieser Tor- oder Fensterbogen, und es waren diese zwei Figuren. Und der Platz war eine Kreuzung, an dem sich viele Straßenachsen und Fußgängerachsen kreuzten. Früher war es eine belebte Straßenkreuzung, die hat man im Rahmen der Verkehrsberuhigung zugepflastert, und das sollte nun manifestiert werden, dadurch, dass dort auch noch eine Plastik steht. Das heißt, die Plastik stand im Weg, sollte im Weg stehen, aber ich fand, sie sollte gleichzeitig durchlässig sein. Also man kann durch den Torbogen durchgehen, man stößt aber immer drauf, wenn man in die eine oder in die andere Richtung geht. Und wichtig war mir auch, dass diese Figurengruppe nicht in sich geschlossen und romantisch sich anguckt und liebt, sondern ich wollte Bezug zum Betrachter aufnehmen und deswegen diese Öffnung nach außen eher. Sie gucken sich nicht an, das fällt manchen Leuten negativ auf, ist aber eigentlich so nicht gemeint.
Die sind fertig mit dem Gespräch eigentlich, ne?
Ich weiß es nicht, also ich sehe da drin eher die eine, die Beschaulichkeit die Ruhe und die Bewegung und Aktivität der anderen und dieses Raumgreifende der Figur, die da energisch durchschreitet, und das andere eher beschauliche Betrachten der Umgebung von der sitzenden Frau. Und seltsamerweise habe ich das Gefühl, es funktioniert. Ne? Die Figuren stehen da immerhin jetzt über 40 Jahre.
Ja.
Und wow. Trotzdem werden sie immer irgendwie wieder einbezogen. Nicht? Manchmal positiv, manchmal negativ, aber sie sind nicht tot. Also man sieht sie immer noch. Nicht? Und das finde ich eigentlich ganz als Bestätigung, dass man es machen kann.
Ich möchte nochmal betonen, Ihre Arbeitstechnik. Es ist ja so, dass Sie die Bronzen im Wachsausschmelz- oder Wachsschmelzverfahren machen. Das heißt, Sie nehmen dann Wachs und machen das dann weich und formen das so? Also nicht mit Kerze, sondern so...
Das ist kompliziert, das kommt auch
drauf an, was ich mache. Machen Sie es mal ein bisschen einfach.
Also solche Sachen in der Dimension, die modelliere ich aus Wachs direkt. Ich habe mir Wachs in Platten gegossen, so 5 bis 6 mm stark. Und daraus baue ich solche Sachen auf. Mit Wärme, mit Händen, mit Werkzeug, meistens ohne. Und diese Geschichten, die kann man dann direkt zum Guss einformen in eine Mischung aus Schamott und Gips und so weiter. Werden vorher noch aus Wachs Gusskanäle und Luftkanäle angebaut. Dann kommt dieser ganze Klops in einen Brennofen und das Wachs wird rausgebrannt. Das heißt, da wo vorher das Wachs war, ist jetzt ein Hohlraum.
Ja.
Wenn der Guss misslingt, ist die Sache weg. Deswegen nennt man das Original Wachsausschmelzung. Da kann man also dann das flüssige Bronze reingießen, die Schamott wird abgeschlagen und schon hat man eine Plastik, die aber ein Unikat ist. Sowas abzugießen wäre wahnsinnig kompliziert. Geht kaum mit den Unterschneidungen und so weiter.
Dann haben wir letztendlich auch den Grund, warum Sie dieses Verfahren nehmen. Weil ich habe gedacht, wir hatten schon darüber gesprochen, Mensch, da machen Sie doch mal eine Auflage so. Und wenn es 7 sind oder so...
Ja. Nein, das andere sind die großen Plastiken, die werden natürlich nicht in Wachs direkt geformt, sondern die modelliere ich ganz traditionell aus Ton. Und wenn sie fertig sind, werden sie abgegossen, in Gips normalerweise oder hier früher jedenfalls. Das heißt, man muss eine Negativform machen, man muss den Ton rauspulen, man muss Negativform wieder zusammensetzen, muss sie mit Gips ausfüllen und dann mit Hammer und Meißel die Form abschlagen. Und dann hat man das, was vorher in Ton da war, in Gips. Dieses Gipsmodell kommt dann zum Bronzegießer in eine richtige Gießerei und davon macht er nun wieder eine Negativform, die er nachher ausgießt. Also im Wachsausschmelzverfahren wäre es so. Wollen Sie das alles wissen?
Also wer noch Details wissen möchte, kann Sie hinterher fragen. Wollen wir uns damit vielleicht...
Ja, genau. Also da gibt es verschiedene Verfahren, aber sie sind alle kompliziert und sie müssen auch nachgearbeitet werden und patentiert werden. Und deswegen wird es meistens furchtbar teuer.
Ja.
Leute immer einen Schreck kriegen, was dafür Geld ausgegeben wird, aber es ist einfach unheimlich viel Arbeitsaufwand.
Ja. Ich möchte jetzt einmal Sonja fragen. Und zwar, hattest du Lithografie auch studiert? Und ich habe auch gesehen, du hast in einer Ausstellung, ist schon lange her, aber du hast mal Holzdrucke gezeigt. Ja. Bist du im Moment vielfach unterwegs oder machst du nur einmalige Sachen?
Nee, ich mache nur noch ein, das muss ich tatsächlich kurz überlegen, ja. Ich mache nur einmalige Sachen, also es sind alles Originale, Unikate. Die Geschichte, also ich habe Druckgrafik auch studiert und mich dann eben auf Lithografie spezialisiert und habe dann nach dem Studium tatsächlich Holzschnitt gemacht, weil ich keine Werkstatt hatte. Ich habe dann so riesige Handabzüge gemacht von so großen Holzplatten. So, und genau, das ist eigentlich der Grund, also weswegen ich gerade nicht mehr druckgrafisch tätig bin.
Ja,
also ich habe einfach keine, ich habe ein Atelier für Malerei und Zeichnung, aber eben keine Presse oder so.
Da wären wir beim Thema, ich würde nämlich ganz gerne euch so gedanklich mitnehmen, wenn du jetzt, ich weiß gar nicht, ob du morgens ins Atelier gehst, wenn du jetzt die Tür aufmachst, wie beginnt dann dein künstlerischer Tag? Machst du erstmal die Kaffeemaschine an, Fenster auf, Musik an? Also wir stellen, ich finde es immer, ich weiß nicht, ob euch das, mich interessiert sowas.
Also mein künstlerischer Tag eigentlich eher so, dass ich erstmal, ich brauche ziemlich lange, bis ich da ankomme. Mhm. Also und ich habe den Raum auch sehr wohnlich, also ich habe da ein Sofa stehen und so weiter und ich mache mir zuerst einen Tee, das ist das Erste. Dann räume ich so ein bisschen meine Sachen hin und her und schaue mir die Sachen an, die ich beim letzten Mal stehen gelassen habe und das dauert meistens schon relativ lange. Also ich gucke sehr lange auf das, was da gerade ist. Und dann fange ich an zu arbeiten. Und ich arbeite eben an vielen gleichzeitig, an vielen Arbeiten gleichzeitig, Leinwände und Papiere. Und das hat den einfachen Grund, dass die Sachen sehr lange Trocknungszeit brauchen. Also das ist wirklich praktisch begründet. Da ich auch mit Öl arbeite, macht das einfach Sinn, dass ich an vielen Dingen gleichzeitig dran bin. Und dann wirbel ich da ziemlich rum, auch mit den großen Leinwänden und lege die, also ich arbeite hauptsächlich auf dem Boden. Und dann habe ich meinetwegen zwei Leinwände bearbeitet, stelle die kurzzeitig in die Ecke, sofern die Farbe nicht fließt.
Fließen soll?
Ja, oder manchmal auch fließen soll, genau. Und dann nehme ich andere zur Hand. Und das geht manchmal auch relativ spontan. Also es sind eigentlich immer Berge an kleinen Papieren, wie sie zum Beispiel hier um die Ecke hängen, die ich in Arbeit habe. Also die sozusagen so einen Leerlauf dann auch aufnehmen können. Mhm. Und wenn es nur ist, dass ich einen Pinsel ausstreiche.
Genau. Ja. Du hast noch Mappen mit, bist du da einmal kurz? Also, wie viel Zeit habt ihr jetzt noch? Wollen wir einmal, ist ganz schön lange, ne? Vielleicht gucken wir uns die hinterher an. Oder willst du einmal kurz hochhalten? Also du hattest die ja mitgebracht, so als eine Werkgruppe.
Naja, das ist, was ich mitgebracht habe, ist eine Werkgruppe, die hilft, wenn die Frage kommt, und die kam vorab schon einmal,
ach so.
Was ist eigentlich dein, oder was denkst du eigentlich, wenn du so arbeitest, oder was steht dahinter, oder was möchtest du? Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ja immer ein langer Prozess und dauert eigentlich so lange, wie ich überhaupt schon arbeite, also seit über 20 Jahren. Und wenn ich sage, mich interessieren immer noch Zeichen und Formen und letzten Endes vielleicht auch sowas wie Chiffren oder Dunkles vor hellem Grund, dann also ist das so, dass ich sammle Zeitungsfotos, Zeitschriftenfotos, die ich flüchtig und sehr schnell überarbeite. Und da habe ich also ganz schnell, innerhalb von kurzer Zeit, überarbeite ich diese Fotos. Und ich wähle...
Bitte fragen, was heißt schnell?
Ach, 2 Minuten. Ja. Ne? Also, ja. Genau. Ja. Also, ganz zackig, weil das im Grunde ein das ist mein Fundus, aus dem ich schöpfe. Das ist das, was mir Gänsehaut macht, was mich interessiert. Also dunkle Formen vor hellem Grund, die ich nicht mehr so ganz hundertprozentig lesen kann. Also hier sind natürlich reelle Dinge, Gegenstände drin enthalten, drunter liegend. Und durch das Übermalen schaffe ich aber so eine Grenzsituation, dass ich vieles nicht mehr erkennen kann, nicht mehr lesen kann. Ich will lesen, mein Gehirn will lesen, weil das eine dunkle Form vor hellem Grund hat immer was Schriftartiges. Und mich interessiert eigentlich genau dieser Grad, also genau dieses so gerade nicht mehr oder doch noch, keine Ahnung. Also so, und ne, das ist die so ein bisschen die Herausforderung auch beim Betrachten, die man auch aushalten muss manchmal.
Du hattest auch erzählt, dass unter diesen Lagen oder unter dieser letzten Farbschicht, die wir jetzt hier sehen, ja, ganz oft, ich weiß nicht, 10, 15, 20 ja, Lagen sind und auch zum Teil relativ grelle Farben, und das habe ich überlegt, das fiel mir jetzt spontan ein, das ist so ein bisschen wie so eine Rocksängerin, die eine Ballade singt. Weil du hast ganz viel Potenzial, ganz viel Wucht, aber das ist ja sehr viel feiner, sehr viel zurückhaltender, was dann am Ende da rauskommt. Kommst du damit so konform?
Also wenn du meinst, dass die Farbe die Wucht ist,
Ist ja drin, ne? Die ist ja dahinter sozusagen.
Ja, die ist da drin, dahinter, drunter, und wenn ich die nicht hätte, hätte ich die Räumlichkeit nicht, die sich im Bild ergibt. Ne? Also wenn man, sie stehen jetzt ja auch schon relativ nah dran, und wenn sie genau hingucken, das ist niemals ein Schwarz, das ist niemals ein Weiß, sondern da sind immer Räumlichkeiten dahinter, die durch Lineaturen auch aufgebrochen sind, oder ja, also so, dass man das Gefühl hat, man guckt in so einen Bildraum rein, und das kriegt man eben nur hin, wenn auch wirklich Farbschichten drunter liegen. Das kriege ich nicht hin, wenn ich einfach schwarz auf eine weiße Leinwand auftrage. So, und deswegen, das stimmt, 15 Schichten sind das durchaus. Ja.
Ab wo Raum ist, komme ich wieder zu Ihnen. Das finde ich bei Ihnen nämlich so interessant, aufgrund dieser Technik, dass Sie mit der Figur im Raum arbeiten. Also es gibt ja diesen Rahmen, es gibt hier auch so eine Art Regal, Leiter haben wir irgendwie so, oder auch gerade dieses mit diesen, wie eine Zeichnung im Raum, ja, ne, mit diesen Linien. Ich weiß gar nicht, was für eine Frage ich dazu habe, aber warum ist Ihnen dieser unsichtbare Raum so wichtig? Jetzt habe ich es. Also, oder wie kommen Sie dazu, zu sagen, da muss jetzt noch was drumherum?
Ja, zum Teil wird die Figur durch den Raum erst definiert oder kriegt erst ihren Ausdruck oder ihre Bedeutung oder ihre Tendenz dadurch, dass sie im Bezug zu einem bestimmten räumlichen Element steht. Mhm. Wenn ich zum Beispiel eine Wand habe und ich stelle eine Figur davor, dann kann die Figur sich entweder bequem anlehnen oder sie kann sich abstützen oder sie kann sich hinsetzen oder sie kann weggehen oder sie kann kommen. Also wenn ich ein Fenster habe, ist die Frage, gehe ich durch, verlasse ich den Raum oder komme ich rein oder gucke ich nur sehnsüchtig raus oder ist draußen irgendwas Spannendes oder ist drin was Spannendes. Mhm. Also dieses Aufladen mit Befindlichkeiten passiert über eigentlich eine optische Installation. Mhm. Wenn ich die Figur für sich allein stelle, ist sie zwar von allen Seiten sichtbar und betrachtbar und als plastisches Element vielleicht spannend, aber ich sehe ihr nicht an, wie sie sich zu ihrer Umwelt verhält.
Also die Züge werden dann so hergestellt.
Ja, ja, ja. Mhm. Und ich mag also besonders gern auch mehrere Figuren kombinieren oder in Dimensionen völlig unterschiedliche, um auch dadurch schon wieder Raum oder Perspektiven oder sowas reinzubringen. Also dass da so dünne Elemente drin sind, das hat natürlich damit zu tun, dass ich auch gerne zeichne und grafische Elemente und überhaupt diesen Übergang von dünn und strich und fragmentarisch und fragil zu plastisch. Und
das kann man auch schön an diesem Sechserrelief hinten sehen, ne? Mit Zeichnung, Relief und dann letztendlich auch 3D-Elementen, also plastischen Elementen. Ich komme langsam zum Schluss. Ich wollte ganz gerne wissen, Sonja, was sind bei dir die nächsten Pläne?
Die nächsten Ausstellungspläne?
Mhm. Ja, oder auch, ja. Weiß ich nicht, also was ist spannend demnächst bei dir?
Also ich habe tatsächlich ein sehr spannendes Jahr hinter mir mit zwei großen Einzelausstellungen, für die ich echt heftig gearbeitet habe, lange und so. Jetzt freue ich mich über diese Ausstellung hier und die nächste Ausstellung ist in Lüneburg im Heinrich-Heine-Haus am 18. Februar im Rahmen einer BBK-Ausstellung. Also ich habe mich letztes Jahr dann nach langem Überlegen entschlossen, in den BBK Niedersachsen einzutreten. Mhm. Genau, und das ist jetzt sozusagen die...
Ja. Kann man in zwei Landesdingern gleichzeitig sein?
Man kann in beiden sein.
Ah ja, gut.
Im Nachbarland auch. Ja.
Nur mal so rein rhetorisch. Okay, ja, okay.
Genau. Und das ist, glaube ich, eine ganz interessante Ausstellung, weil dieses Heinrich-Heine-Haus einfach ein sehr geschichtsträchtiges ist und ein sehr, also es sind unheimlich viele Wandmalereien. Eigentlich ist das ein Raum, in dem man nicht ausstellen kann. Und wir sind 7 Frauen, die dort ausstellen. Und wir haben uns gesagt, dann machen wir eine ganz und gar unklassische Ausstellung und gehen gar nicht an die Wände, machen also jeder irgendetwas ganz anderes und reagieren auf diesen eigentlich unmöglichen Raum, den wir da vorgefunden haben.
Sag doch mal, 18. Februar?
18. Februar an den Rändern des Raumes heißt das Ganze, ja.
Wow. Und bei Ihnen, wie sieht es bei Ihnen in Zukunft aus, Frau Raschbeiß?
Da wage ich keine großen Prognosen zu geben. Die Produktion ist weniger geworden und ich bin eher im Moment damit beschäftigt, mal mir einen Überblick zu schaffen, was überhaupt da ist und was ich gemacht habe und frage mich, was damit wird und wo ich das unterbringe und solche Probleme, die zwar gar nicht künstlerisch sind, aber die sich einfach stellen und die einen auch belasten. Und das andere ist natürlich, möchte ich weitermachen, aber ich glaube nicht, dass ich mich jetzt auf Riesenprojekte noch einlassen werde. Es spielt sich eher in kleineren Dimensionen ab. Ich zeichne auch fast mehr, als dass ich Plastiken mache. Das Problem ist halt, dass die dreidimensionalen Sachen sich einfach breiter im Raum machen und sich stapeln und man sich irgendwann fragt, was soll's. Dazu kommt, dass man irgendwann vielleicht auch ein bisschen nachdenklich die Sachen betrachtet und feststellt, dass man ein offensichtlich ein bestimmtes Repertoire hat, mit dem man arbeitet und dass das aber auch irgendwann ein bisschen erschöpft ist und dass man aufpassen muss, dass man sich nicht einfach nur noch wiederholt und so Sachen macht, sondern eher dann reduziert oder was anderes ausprobiert. Also,
wobei es dann wiederum wiedererkennbar wäre, ist natürlich auch dann immer so eine Waagschale.
Ja, dem entkommt man nicht, also jetzt was völlig anderes zu machen. Aber ich habe auch festgestellt, dass die Betrachter, die was sehen, vor allem auf die figurativen Geschichten gucken und was ich ansonsten probiert habe, eben auch so mit Zeichnungen und Kombinationen von Zeichnungen, von Architektur und von Klötzchen auf meine Baukästen und so weiter, was mich sehr fasziniert, das wird zwar gesehen und interessant gefunden, aber eigentlich doch nicht wirklich als ernsthafte Beschäftigung.
Aber wo interessant, ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Hat noch jemand irgendwie eine kleine oder eine große Frage aus dem Publikum? Keine Frage, ist ja unglaublich. Habe ich alles abgeklärt? Jetzt oder seid ihr schlapp?
Na, die sind alle signiert, aber hinten.
Dieter hat aufgepasst.
Eine Frage an Sie. Alle Figuren, der Kopf hat immer die gleiche Basis.
Ja, das,
warum ist das so?
Das ist nicht Absicht, aber es ist so, dass ich eigentlich nie ein, sei denn, ich mache ein Porträt, aber nie eine individuelle menschliche Figur machen möchte, sondern einfach die Figur an sich. Und da ist für mich nur interessant, wie der Kopf in der Richtung auf der Schulter in der Richtung sitzt. Und ich finde ein
Profil. Also von der Physiognomie dieser kleinen Figuren ist die Form fast immer gleich.
Schemenhaft,
ja.
Ne?
Ja. Weil mir die Figur an sich in ihrer plastischen Ausformung nicht so wichtig ist. Mir ist wichtig, das ist ein Mensch und der steht in dem Raum und der steht in Beziehung zu einem anderen Menschen. Aber es ist mir zum Beispiel meistens überhaupt nicht wichtig, ob es ein Mann oder eine Frau ist und ob die angezogen sind oder ob sie nicht angezogen sind.
Und Arme sind manchmal auch gar nicht wichtig.
Die Probleme stellen sich, wenn ich lebensgroße Figuren mache. Da hatte ich manchmal Probleme, weil die oft in kleinen Modellen und Skizzen wirkt das alles überzeugend und stimmig. In groß habe ich es nicht ausgehalten, für den Kopf jetzt nur so einen Klops hinzumachen und dann fange ich an, realistischen Kopf zu machen und dann verliert das andere drüber. Und das fand ich manchmal problematisch. Also ich wollte zum Beispiel nicht, ich habe ja relativ viele lebensgroße Figuren irgendwo umgestellt, eigentlich war es mir unangenehm, da Menschen zu erfinden, die einen bestimmten Charakter und eine bestimmte Physiognomie haben und so weiter. Ich hätte es lieber im Neutralen gehalten.
Wunderbar, dann bleibt es mir nur noch, mich zu bedanken. Mal wieder und mir wieder gern bei meinem Backoffice-Mann Hartwig. Für seine Unterstützung bei meinen Kulturelfen, die habe ich ja eben schon erwähnt. Und bei euch und Ihnen fürs Kommen. Wer sich für den Newsletter eintragen möchte, am Tresen habe ich ein kleines Formular, da kann er gerne eine E-Mail hinterlassen. Und ich möchte jetzt nur ganz kurz, ihr müsst noch 3 Minuten aushalten, hinweisen auf ein paar Veranstaltungen, die hier noch laufen, also während dieser Ausstellung. Ich habe 18. und 19. Februar, deswegen komme ich leider nicht nach Lüneburg. 18. und 19. Februar kommt Karin Schneider aus Winterberg mit einem Grundlagenseminar Mentaltraining nach der Alpha-Mind-Methode. Sie hat mir davon erzählt, ich habe gesagt, das ist ja Wahnsinn. Stress abbauen, sich besser fokussieren, unangenehme, sogar toxische Beziehungen für sich alleine klären. Was will man mehr? Ein Flyer liegt aus. Ihr könnt euch informieren. 24. Februar, ganz, ganz frisch. 24. Februar habe ich hier Nathalie Nobis. Das ist die Gleichstellungsbeauftragte vom Kreis Steinburg. Sie bringt 2 Frauen mit aus diesem Mentoring-Programm Frauen in die Politik. 24. Februar wird ein Abend einfach mal, um zu gucken, was ist möglich und was macht ihr und was habt ihr gelernt. Ein Jahr haben die, also eine Patin und eine Schülerin in Tübingen haben sich begleitet. Am 11. März kommt Anne Saalfeld, Tetradruck-Workshop, es sind noch ein paar Plätze frei. Und ich bedanke mich bei den Künstlerinnen für ihr Vertrauen und für eure Zeit. Und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Wir haben gleich noch Wasser und Wein und schönen Abend dann noch. Vielen Dank.
Danke.
Ja, sehr schön. Komm, ich stoße mal an hier. Hier was mit Wasser. Das ist nicht für Sie. Prost. Prost, meine Liebe.
Das war mein Interview mit Doris Waschk-Balz und Sonja Kocktschula. Ich hoffe, du konntest alles gut verstehen. Meine Stimme war mal wieder laut genug. Alle anderen habe ich ein wenig verstärkt. So passt alles gut zusammen. Genauso wie die beiden Positionen dieser Augenstimmen 2023. Die Terrakotta-Plastiken und Bronzen von Doris Waschk-Balz und die Bilder von Sonja Kocktschula klingen wirklich gut zusammen. Wenn du möchtest, komm gerne längst. Die Ausstellung läuft noch bis zum 18. März 2023. Gerne kannst du mir auch auf Instagram oder Facebook folgen. Dort oder auch auf der Galerie-Homepage findest du auch Fotos aus der Ausstellung. Tja, und ich hoffe, du begleitest mich auch in der nächsten Episode meines Kultur- und Wort-Podcasts, wenn es wieder heißt, ran an die Kunst. Bis dahin!